Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Die Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen lässt die deutschen Skirennläufer jubeln. Letzte Woche triumphierte da Thomas Dresen und heute raste Viktoria Rebensburg zum Abfahrtssieg.
Fast eine Sekunde, 19 Sekunden Vorsprung für Viktoria Rebensburg. Ja, ist sie hier möglicherweise zunächst mal auf dem Weg zur Bestzeit. So schaut es aus. Wenn sie sich jetzt im unteren Streckenabschnitt keinen Fehler mehr leistet, dann sollte das eigentlich klappen. Noch ungefähr 15 Fahrsekunden hat sie vor sich. Immer noch 19 Vorsprung für Viktoria Rebensburg. Und jetzt sind die Zuschauer auch da. Das Publikum im Zielhang sieht sie jetzt den Zielschuss, den Tauberschuss herunterrasen. Viktoria Rebensburg kommt ins Ziel mit Bestzeit.
Und Martin Raspe sollte recht behalten. Viktoria Rebensburg hat gewonnen. Gleich mehr dazu und auch zu noch mehr Wintersport in dieser Sendung, in der wir natürlich auch sprechen über den neuen Handball-Bundestrainer. Wie und warum es zu dem Wechsel von Christian Prokop zu Alfred Gislason kam, schildert der DHB-Vizepräsident Uwe Schwenker im Interview. Und wir sprechen auch mit Cornelius Göbel. Er ist Fanbeauftragter beim Hamburger Sportverein und zieht ein erstes positives Fazit der organisierten Pyroshow im HSV-Stadion. Mit Fußball geht sie aber los. In der Bundesliga spielt an diesem 21. Spieltag aktuell Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund. 41 Minuten sind gespielt und Dortmund führt 2:1 in Leverkusen. Dabei sind die Leverkusener nach 20 Minuten 1:0 durch Kevin Volland in Führung gegangen. Hummels glich dann nur 2 Minuten später zum 1:1 aus. Und in der 33. Minute dann schaffte Emre Can, der Neuzugang der Dortmunder, den 2:1 Führungstreffer. Und das ist auch der aktuelle Spielstand wenige Minuten vor der Halbzeit. Nach einer kräftezehrenden Pokalrunde unter der Woche hat heute Nachmittag bereits der FC Schalke 04 wichtige Punkte liegen gelassen und gegen den Tabellenletzten aus Paderborn nur ein Remis geschafft. Jan Wochner.
Der Punktgewinn für Tabellenschlusslicht Paderborn war der verdiente Lohn für eine engagierte Leistung auf Schalke. Paderborn mit leichten Vorteilen in Hälfte 1, Schalke zunächst mit der Führung in Hälfte 2. Der eingewechselte Kutucu traf nach etwas mehr als einer Stunde zum 1:0 für Königsblau. Schalke belohnte sich in dieser Phase für druckvolles Spiel, doch Paderborn befreite sich in der Folge von diesem Druck, gab nicht auf und kämpfte sich zurück in die Partie. Klaus Jasula traf für die Ostwestfalen per Kopf nach einer Ecke zum 1:1 Endstand. Paderborn bleibt zwar Tabellenletzter, hält jedoch Anschluss an die Konkurrenz.
Bis zur Pause spielte Paderborn stark und nicht wie ein Abstiegskandidat. Auch deswegen hält Trainer Steffen Baumgart nach der Partie fest.
Wir freuen uns natürlich, dass wir hier einen Punkt mitnehmen durften. Wenn du 1:0 hier in Rückstand gerätst, kann es natürlich auch mal noch mal ein böses Erwachen geben, siehe Hinspiel. Und von der Warte freuen wir uns, dass wir zurückgekommen sind und nehmen den Punkt gerne mit und freuen uns in erster Linie dann am meisten aber über unsere Leistung.
Damit haben die Europacup-Hoffnungen der Schalke einen kleinen Rückschlag erhalten und das gilt ebenso für die TSG 1899 Hoffenheim. Die verliert nämlich beim SC Freiburg eine temporeiche Partie. Detlef Lindner.
Dieser knappe Freiburger Sieg war so nicht unbedingt zu erwarten. Aber nach den Rückschlägen gegen Paderborn und vor allem gegen Köln reichte den Freiburgern ein Strafstoß nach einer guten halben Stunde zur 1:0-Führung. Waldschmidt verwandelte, der Hoffenheimer Posch hatte Günther gelegt. Hoffenheim mit Möglichkeiten durch Dabur, Bebu oder auch Baumgartners Pfostentreffer war insgesamt überlegen, aber nicht zwingend genug. Freiburg konnte nach der Pause zum eigenen aggressiven Spielstil finden und stoppt so den Abwärtstrend. Hoffenheim versäumt es, die spielerischen Vorteile auch durch Tore zu krönen.
Und in Leverkusen geht's munter weiter. 2:2 der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer für Leverkusen im Spiel gegen Dortmund. 43 Minuten sind gespielt und getroffen hat wieder Kevin Volland für die Werkself. Werder Bremen konnte zuletzt ja Borussia Dortmund aus dem DFB-Pokal werfen. Nach diesem Erfolg allerdings kam heute die Ernüchterung. Die Hanseaten verloren nämlich gegen Union Berlin. Felix Gerhardt.
Es war das erwartete Kampfspiel und den Kampf nahmen die Gäste deutlich besser an. Nach der komplett ereignislosen ersten Hälfte vollendete Marius Bülter einen Konter zur Führung für Union in der 52. Minute. Ein Aufbäumen der Bremer, Fehlanzeige. Stattdessen traf in der 72. Minute wieder Union und wieder Marius Bülter. Nach einem Konter scheiterte zunächst Sebastian Andersson noch an Werders Torwart Jiří Pavlenka, den Abpraller aber schoss Bülter aus spitzem Winkel über die Linie. Union landet einen Big Point im Kampf um den Klassenerhalt. Werder verliert das 5. Bundesliga-Heimspiel in Serie und taumelt immer weiter in Richtung 2. Bundesliga.
Ja, und nicht nur deswegen klang Bremens Trainer Florian Kohfeldt nach der Partie auch richtig niedergeschlagen, dachte er doch, alte Schwächen überwunden zu haben.
Das war heute ein ganz, ganz wichtiges Heimspiel und wir haben nicht nur verloren, wir haben auch die Fehler der letzten Wochen einfach wiederholt und das frustriert mich brutal, weil das war heute wirklich ein ganz, ganz wichtiges Spiel und ich hatte nicht das Gefühl, dass wir es heute erzwingen wollten, sondern wir haben es ein bisschen über uns ergehen lassen und das wird ein bisschen dauern, bis ich das abgeschüttelt habe.
Für den anderen Berliner Bundesligisten lief es dagegen heute nicht so gut. Hertha BSC verlor deutlich gegen den FSV Mainz 05 das Abstiegsduell. Aber die Art, wie die Hertha-Spieler und Fans deutlich Solidarität mit ihrem Innenverteidiger Torin Arriga zeigten, der zuletzt rassistisch beleidigt wurde, war ein großes, wichtiges Signal. Das sah auch Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann so, zumal der Rassismusskandal sein Team ganz schön beeinträchtigt habe.
Ja, ich fand es klasse von allen Beteiligten, ob es jetzt Mannschaft sind, Fans natürlich. Und auch diese Botschaften sind enorm, enorm wichtig. Viel wichtiger letztendlich als das Fußballspiel. Aber natürlich wollen wir auch unsere Spiele gewinnen. Und natürlich wollen wir punkten oder müssen auch punkten, um da uns vom Tabellenkeller immer mehr zu entfernen. Aber letztendlich war das jetzt alles ein bisschen zu viel diese Woche. Und von daher ein bisschen durchschnaufen hilft jetzt. Und dann bereiten wir uns auf das nächste Spiel vor.
Sagt Jürgen Klinsmann nach den Berliner Solidaritätsbekundungen und die rein sportliche Niederlage gegen Mainz. Auf die hat sich Reporter Christian Riedel konzentriert. Die klingt so.
Manchmal stimmt die Statistik eben doch. Nur eines der letzten sechs Spiele hatte Hertha BSC gegen Mainz gewonnen. Nach der Begegnung vor 35.000 Zuschauern im Olympiastadion ist es eines der letzten sieben Spiele. Hertha BSC kommt damit in der Fußball-Bundesliga in arge Bedrängnis und Mainz kann sich aus der gefährdeten Zone etwas befreien. Die Mainzer waren ganz einfach das bessere Team, haben kompakter gestanden und haben weniger Fehler gemacht als Hertha BSC, das deutlich mehr Ballbesitz hatte. Außerdem hatten sie mit Quaison einen Torjäger, der dreimal getroffen hat. Herthas Spitzen blieben stumpf.
Fehlt noch die Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und Fortuna Düsseldorf. Und da schildert Jörg Tegelhütter, wie die Fortuna trotz Überzahl noch einen wichtigen Sieg aus der Hand gab.
Dezimiert zum Teilerfolg. Dieses Fazit zog der VfL Wolfsburg nach dem 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Die Gäste führten durch Zimmermanns Kontertor aus der 13. Minute lange Zeit verdient mit 1:0. Dann kam die 48. Minute. Der Ellenbogenschlag des Wolfsburgers Pongracic und die fällige rote Karte. Und prompt wachte der VfL auf, kam kurze Zeit später durch Steffens Kopfballtor zum 1:1 Ausgleich. Am Ende war das aber eigentlich für beide zu wenig. Düsseldorf bleibt als 16. in großer Abstiegsgefahr. Wolfsburg ist Mittelmaß und von den eigenen internationalen Ansprüchen weit entfernt.
Und damit gehen wir eine Etage tiefer in Liga 2, wo der VfL Osnabrück zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg verliert und den Franken somit verhilft, aus der Abstiegszone rauszukommen. Burkhard Tillner.
Der VfL Osnabrück unterlag einem cleveren Gast aus Nürnberg mit 0:1. Dabei war der VfL im ersten Abschnitt das deutlich bessere Team mit den besseren Chancen, die aber durch Schmidt und Giert vergeben wurden. Anders der Klub, der sich im zweiten Abschnitt steigerte und seine erste echte Gelegenheit durch einen Kopfball von Hanno Behrens in der 60. Minute zum Endstand nutzte. Danach konnte Osnabrück nicht mehr zulegen, blieb so im vierten Spiel der Rückserie weiter ohne Sieg. Für Nürnberg war es dagegen der zweite Sieg in Folge.
Drei Tage nach dem Ligapokal aus behauptet sich der VfB Stuttgart in der Favoritenrolle in Liga 2, gewinnt deutlich gegen Erzgebirge Aue. Günther Schroth.
Souverän, abgeklärt und auch mit dem Glück, das man dann am Ende doch braucht. Der VfB Stuttgart gewinnt auch sein Heimspiel gegen Aue mit 3:0. Und hat es in diesem Fall vor allem einem Sahnetag von Daniel Didavi zu verdanken. Der Denker und Lenker war in diesem Fall auch der Goalgetter. Er erzielte das 1:0 in der 34. Minute und per sehenswertem Volleyschuss das 2:0 drei Minuten vor der Pause. In der zweiten Hälfte wurde ein Didavi-Freistoß gerade noch so von Aues Torhüter Martin Mennel abgewehrt. Dennoch hatte Aue den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Der VfB war in der Abwehr nicht nur sattelfest. Dann aber in der Nachspielzeit die endgültige Entscheidung. Mario Gomez zum 3:0.
Damit haben die Stuttgarter nur noch 2 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Hamburg. Der HSV, der Sportverein, der morgen wieder von Arminia Bielefeld verdrängt werden kann, ist nach dem 2:0 gegen Karlsruhe heute aktuell Spitzenreiter in der Tabelle. Tabea Kunze.
Der doppelte Lukas Hinterseher beschert dem HSV zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der zweiten Liga. Der österreichische Stürmer sorgte mit seinen Toren für den verdienten Hamburger Heimsieg. Bis weit in die zweite Hälfte hinein vergab der überlegene HSV mehrere Großchancen zur Führung. Erst in der 67. Minute landete ein verunglückter KSC-Befreiungsschlag auf Hinterseers Kopf. Der nickte ein zum 1:0. 9 Minuten vor Schluss erhöhte er nach toller Vorarbeit von Jatta aus kurzer Distanz auf 2:0. Die Hamburger gewannen damit auch das das dritte Spiel in diesem Jahr. Vor dem Anpfiff wurden zum ersten Mal im deutschen Profifußball kontrolliert bunte Rauchtöpfe gezündet. An das Verbot illegaler Pyrotechnik hielten sich beide Fangruppen an diesem Nachmittag.
Ja, und genau deshalb war diese Partie im Hamburger Stadion auch etwas Besonderes, weil es eben vor Anpfiff erstmals im deutschen Fußball im Stadion eine vom DFB und der Stadt Hamburg genehmigte und erlaubte Pyroshow gab. Sozusagen als Testlauf für kontrollierte Pyro dürften 10 HSV-Fans aus dem Ultralager 10 Rauchtöpfe zünden. Unter Aufsicht, Fachpersonal, Ordnern und Feuerlöscher, die standen auch parat. Der Fanbeauftragte und Leiter Fankultur beim HSV ist Cornelius Göbel und ihn habe ich eine Stunde nach Abpfiff gefragt, wie er denn diese Inszenierung erlebt hat.
Das war heute ein sehr schöner Moment. Die HSV-Fanszene hat heute eine Choreografie gezeigt unter dem Motto, ihr seht schwarz, wir sehen schwarz-weiß-blau. Dazu waren im A-Rang der Nordtribüne Fahnen in den Vereinsfarben zu sehen, sowie 2 Spruchbänder. Hinter einem Spruchband wurde dann passend zu den Vereinsfarben und den schwarz-weiß-blauen Fahnen auch entsprechender Rauch eingesetzt als Stilmittel. Und davon, und das war ja medial schon auch vorher bekannt, 10 Stück.
Wie ist denn die Show generell im Stadion bei den Fans angekommen?
Also ich glaube, es waren alle sehr, sehr gespannt, was es zu sehen gibt. Ich glaube, so in der Woche vorher hatte man ja eher das Gefühl, dass die Pyrotechnik eher einzeln eingesetzt wird und man da 10 einzelne Fans sehen könnte. Das war ja nur heute nicht der Fall. Es war tatsächlich eingebettet in eine Choreografie und das war, glaube ich, in der Gesamtwirkung sehr schön anzusehen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es den meisten HSV-Fans auch gut gefallen hat.
Das heißt also, Sie haben sich unter den Fans auch den Ultras schon umhören können und positive Rückmeldungen gehört?
Ja, umhören wäre jetzt zu früh, also dazu sind wir auch noch zu nah nach dem Spiel. Aber das wird jetzt einer der nächsten Schritte sein, dass wir das natürlich alles auswerten, reflektieren. Ich glaube, das müssen wir mit den Netzwerkpartnern tun, das muss die Fanszene auch für sich tun. Dafür sollten wir uns auch alle genügend Zeit lassen, um dann am Ende auch ein endgültiges Fazit ziehen zu können. Ich glaube, so der erste Eindruck ist ein sehr, sehr guter. Das wirkte sehr, sehr positiv, ist ein erster Schritt. Aber es wäre jetzt zu früh, da auch eine finale Bewertung abzugeben.
Die große Sorge aber war ja im Vorfeld, dass sich Fans in den Zuschauerblöcken nicht an Absprachen halten und eigene Pyro trotzdem zündeln. Hat der HSV also insgesamt aus Ihrer Sicht diese Bewährungsprobe heute bestanden?
Ja, das würde ich schon eindeutig mit ja benennen. Ich glaube, das hat man auch gesehen und ich glaube, das war auch insofern genau der wichtige Schritt, dass wenn man Vertrauen auch entgegenbringt, dass es sich auch lohnt. Und das haben wir heute gemerkt, dass es richtig war, der Fanszene auch da das Vertrauen entgegenzubringen und dann eine schöne Choreografie auch zu sehen.
Wie haben Sie als Fanbeauftragter und Leiter Fankultur vielleicht auch im Vorfeld kommunikativ auf die unterschiedlichen Fangruppierungen eingewirkt, dass genau für dieses Vertrauen das Gegenseitige geworben werden konnte?
Ja, ich glaube, das ist nicht nur der Punkt Pyrotechnik, sondern wir versuchen schon seit längerer Zeit sehr, sehr intensiv zu kommunizieren, einen Dialog auf Augenhöhe zu führen, sich gegenseitig ernst zu nehmen. Das mache ich auch nicht alleine. Wir sind ein Team von Fanbeauftragten. Hier im Verein sind viele Personen in den ganzen Prozess involviert, weil der sehr komplex und groß ist. Und der ganze Prozess dauert ja auch schon etwas länger an. Also wir hatten ja vor einem Jahr sozusagen den ersten Versuch gestartet und seitdem sprechen wir sehr, sehr intensiv miteinander, wissen aber auch, dass es Rückschläge geben wird, es wird Widersprüche geben, auch in dem ganzen Prozess, sind jetzt aber froh, auch so diesen ersten Schritt gegangen zu sein.
Die Gewerkschaft der Polizei hatte im Vorfeld ja auch diese abgesprochene Inszenierung als blauäugig und sehr riskant bezeichnet. Haben Sie diese Befürchtungen heute entkräften und widerlegen können?
Das muss ja jeder für sich selber bewerten. Ich glaube, wir haben da Gesamtfußball-Deutschland gezeigt, dass es funktionieren kann, dass es heute ein schönes Bild zu sehen war. Und näher würde ich jetzt auf diese Äußerung auch nicht eingehen wollen.
Die Hoffnung besteht ja, dass mit der überwachten Show Fans generell auf verbotenes Abbrennen von Feuerwerk im Zuschauerblock verzichten. Der Kompromiss also beide Seiten, die Sicherheitsverantwortlichen und Zuschauer zufriedenstellt. Sehen Sie mittel- und langfristig diese Chance?
Die Chance sehe ich schon. Aber wir müssen bei dem Prozess auch ehrlich sein, dass es Rückschläge geben kann oder dass die Subkultur der Ultras auch vielleicht für sich zu dem Fazit kommt, dass es nicht in die richtige Richtung geht. Ich glaube aber, dass wir eine einmalige Chance haben. Ich glaube, in unserer Gesellschaft gibt es auch nicht mehr so viele Orte, wo die Gesellschaft in ihrer Heterogenität so zusammenkommt. Und das sind immer ganz viele spannende kommunikative Prozesse, die da auch ablaufen, Generationskonflikte. Jeder hat so ein eigenes Ansinnen von, was bedeutet es, Fan zu sein. Und wir tun einfach alles dafür, sozusagen die unterschiedlichsten Bedürfnisse auch zusammenzubringen, auszuloten. Aber was, glaube ich, am Ende wichtig ist, dass wenn pyrotechnische Erzeugnisse zum Einsatz kommen, dass es dann eben auch sicher zum Einsatz kommt.
Insgesamt, auch auf internationaler Ebene, sind Erfahrungen mit Pyrotechnik ja dann immer sehr erfolgsversprechend für beide Seiten, wenn es eben im Vorfeld klare Absprachen gibt, an die sich beide Seiten halten. Ich denke beispielsweise an Österreich, da funktioniert das ja auch. Also selbst wenn es Rückschläge geben wird, würden Sie sagen, Sie sollten in der Bundesliga für Ihr Projekt weitere Nachahmer finden?
Das würden wir uns alle wünschen, dass der gesamtdeutsche Bereich sozusagen jetzt auch in einen konstruktiven Prozess kommt. Wie der dann am Ende aussehen wird, muss man schauen. Also da ist ja jeder Standort auch anders und jeder Standort hat auch eine eigene Fanszene und jeder Standort muss ja am Ende auch für sich entscheiden, ob das ein gangbarer Weg ist. Ich glaube, wir tun für heute erstmal gut damit, den heutigen Tag entsprechend zu bewerten, zu reflektieren, dabei auch im ersten Schritt auf uns zu gucken und dann zu sehen, wie man diesen Prozess auch ausweiten kann.
Sagte hier im Deutschlandfunk der Leiter Fankultur beim Hamburger Sportverein Cornelius Göbel. Der Fanbeauftragte zieht ein erstes positives Fazit der heutigen kontrollierten Pyroshow im Stadion. In Leverkusen ist Halbzeit 2:2. Der Bericht dieser ersten Halbzeit folgt gleich gegen Dortmund. Und morgen dann stehen die beiden Topspiele dieses 21. Spieltages an. Am Abend empfängt Tabellenführer Bayern München RB Leipzig. Und bereits am Nachmittag sollen die beiden rheinischen Erzrivalen Borussia Mönchengladbach und der erste FC Köln aufeinandertreffen, wenn nicht die aktuelle Wetterlage dem Derby einen Strich durch die Ansetzung macht. Armin Lehmann.
Es wird auf jeden Fall ein stürmisches Derby werden. Orkan Sabine ist für den Sonntag auch am Niederrhein angekündigt. Doch momentan ist eine Absage kein Thema, Gladbachs Mediendirektor Markus Aretz.
Also Stand jetzt ist, dass das Spiel nicht gefährdet ist, aber wir beobachten das. Da wird jetzt, je näher es ans Spiel rangeht, weiter beraten, wie man damit umgeht.
Feuerwehr und Wetterdienste sind mit eingebunden. Allen anreisenden Fans sei geraten, sich zeitnah genau zu informieren. Auch auf dem Platz könnte es stürmisch zugehen. Das rheinische Derby hat schon viele Geschichten geschrieben, hat eine besondere Bedeutung. Das weiß auch Kölns Trainer Markus Gisdol.
Also dass Spieler, die jetzt hier auch schon ein bisschen länger sind und ja auch mehr verwurzelt sind, hier vielleicht sogar aufgewachsen sind, das natürlich ihr ganzes Leben lang dann miterleben, wie so ein Derby Jahr für Jahr dann auch eine Rolle spielt.
Doch diese Derby-Rolle, sie sollte auch nicht ausufern.
Ich habe immer sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man dieses Spiel und wenn der Umgang mit der Mannschaft auch in Anführungszeichen normal verläuft.
Der Favorit im 90. rheinischen Bundesliga-Derby ist eindeutig die Borussia. Ein Blick auf Tabelle und Heimstärke der Fohlen untermauert diese These. Doch der FC hat sich gemausert. Nur die Bayern holten an den letzten 6 Spieltagen mehr Punkte als die Kölner. Gladbachs Trainer Marco Rose ist also gewarnt.
Köln wird sicher mit Selbstvertrauen hierher kommen, haben richtig gepunktet. Wird sicher ein spannendes Derby. Wir wollen natürlich unsere Heimserie ausbauen, das ist klar. Auch wir dürfen uns gut fühlen. Wir haben ein sehr gutes Spiel in Leipzig gemacht. Ich wünsche mir vor allen Dingen, dass es friedlich bleibt insgesamt, dass wir eine gute Stimmung im Stadion haben.
Friedlich und gute Stimmung im Borussia-Park. Ein erster Wunsch, den wohl alle echten Fußballfans sofort unterstützen würden. Und ein zweiter wäre, dass Orkan Sabine, der unweigerlich kommen wird, erst in der Nacht zum Montag über den Niederrhein hinwegfegt und das rheinische Derby ohne Probleme ausgetragen werden kann.
Daran glauben unsere Nachbarn in den Niederlanden und in Belgien nicht. Sie haben bereits die für morgen vorgesehenen Meisterschaftsspiele wegen eben dieses nahenden Sturmtiefs abgesagt. Und in Leverkusen ist Halbzeit, wie versprochen, fasst Holger Dahl die ersten 45 Minuten zwischen Bayer und Borussia Dortmund zusammen.
Das ist ein richtig toller Fußballabend. Nach der ersten Halbzeit zwischen Leverkusen und Dortmund steht es 2:2. Zweimal traf Kevin Volland. Einmal 20. Spielminute für Bayer Leverkusen. Das war das 1:0. Und dann nochmal kurz vor der Pause in der 43. Das war der Ausgleich zum 2:2. Dazwischen 2 Tore von Borussia Dortmund. Einmal ein Kopfballtreffer von Mats Hummels. 2 Minuten nach der Führung für Leverkusen, also in der 22. Und dann Emre Can mit einem tollen Distanzschusstor in der 33. Emre Can mit seinem Startelfdebüt in der Bundesliga für Borussia Dortmund. Insgesamt ein tolles Spiel. 2:2 nach den ersten 45 Minuten zwischen Leverkusen und Dortmund.
19 Uhr und fast genau 30 Minuten. Hier im Deutschlandfunk geht's weiter mit dem Wintersport. Skirennläuferin Viktoria Rebensburg hat trübe Wochen eigentlich hinter sich. Enttäuschungen und Kritik hat die 30-Jährige wegstecken müssen. Zuletzt war sie sogar vom Alpinchef Meyer aufgefordert worden, in der Hauptdisziplin Riesenslalom mehr und intensiver zu trainieren. Heute aber gab es nur Lob, auch von Meyer, als Rebensburg auf der schweren Kandahar-Abfahrt in Garmisch glänzte. Martin Raspe.
Besser geht's nicht für Viktoria Rebensburg. Die 30-Jährige meisterte alle Schlüsselstellen auf der schwierigen Kandahar, machte keine sichtbaren Fehler und spielte dazu auch noch ihre Routine aus. Für Rebensburg war es der erste Abfahrtssieg überhaupt und ihr erster in Garmisch-Partenkirchen. Bei Sonnenschein und besten Pistenbedingungen bescherte Viktoria Rebensburg dem deutschen Skiteam einen echten Feiertag. Den letzten Sieg einer deutschen Rennläuferin auf der Kandahar, den holte Maria Höfel-Riesch vor 10 Jahren. Viktoria Rebensburg gewann das Rennen vor Federica Brignone aus Italien und der Tschechin Ester Ledecka. Unter die besten 15 fuhr auch noch Kira Weidle aus Starnberg. Von den Folgen einer Grippe geschwächt kam sie auf Rang 13.
10 Jahre hat es gedauert, bis wieder eine Skirennfahrerin den Heimsieg in Garmisch-Partenkirchen schaffen konnte. Viktoria Rebensburg ist die Freude darüber, im Interview mit Erich Wartusch anzuhören.
Ja, unglaublich. Also ich meine, ich war letztes Jahr schon wirklich knapp droder in Andorra und habe dann gemerkt danach, dass ich schon ein bisschen traurig war und ein bisschen down war und habe dann gemerkt, okay, dieser Abfahrtssieg, der bedeutet mir wirklich extrem viel, das zu schaffen in alle drei Disziplinen, in denen ich im Start bin, ein Rennen auch zu gewinnen. Und ja, ich habe mir gedacht, okay, ich bleibe weiter dran, ich versuche es immer wieder. Und wo ich hier nach Garmisch angereist bin, habe ich mir gedacht, okay, warum eigentlich nicht hier? Wäre doch eigentlich der perfekte Ort. Und ja, aber dass es dann im Endeffekt so aufgeht, das ist ja unglaublich.
Mehr als eine halbe Sekunde Vorsprung, wie kann man das erklären? Heimvorteil, schönes Wetter oder irgendeine besondere Vorbereitung auf dieses Rennen?
Nein, ich habe mich eigentlich, ich muss sagen, schon jetzt gut vorbereitet. Ich bin von Russland heimgekommen, bin nicht so extrem viel Ski gefahren da, aufgrund der Wettersituation. Und dadurch war es mir wichtig jetzt, dass wir die Tage nutzen, um einfach skitechnisch wieder auf das Niveau zu kommen, das ich brauche und wo ich mich wohlfühle. Und da haben wir, glaube ich, im Trainerteam mal gut gearbeitet. Ja, ist extrem cool, dass das halt funktioniert hat.
War Thomas Driesen, der am letzten Samstag hier gewonnen hat, ein Vorbild?
Es war sicherlich eine sehr große Inspiration. Also ja, man hat dann wirklich einfach auch nochmal gesehen, was es heißt, ein Heimrennen zu gewinnen. Wie besonders das halt einfach immer ist. Ich meine, ich habe es ja glücklicherweise auch schon ein paar Mal erleben dürfen. Und deswegen war das jetzt cool, dass es hier dann auch noch mit der Abfahrt aufgeht. Das ist wirklich unglaublich. Also ich habe schon gestern und heute früh so ein bisschen daran gedacht, wie das wäre, und habe dann versucht, das einfach auf die Seite zu drücken, den Gedanken, und mir aufs Skifahren zu konzentrieren.
Skirennläufer Linus Strasser ist dagegen beim Weltcup-Slalom im französischen Chamonix nach einem Fahrfehler zum zweiten Mal in diesem Winter ohne Punkte geblieben. Der Münchner, der als 10. nach dem ersten Durchgang Chancen auf eine Top-Platzierung hatte, fädelte im Finale nach wenigen Sekunden ein. Anton Tremmel erzielte hingegen mit Rang 16 sein bestes Weltcup-Resultat. Der Sieg ging an den französischen Lokalmatador Clément Noël vor dem Norweger Timon Haugan und Adrian Pertl aus Österreich. Skispringerin Katharina Althaus ist beim Weltcup im österreichischen Hinzenbach 5. geworden. Lokalmatadorin Chiara Hölzel feierte dabei ihren 5. Saisonerfolg und baute damit ihre Führung im Gesamtweltcup aus. In Willingen lag Stefan Laie aussichtsreich auf Platz 2 nach dem ersten Durchgang des Einzelspringens. Was er in seiner Heimat daraus machte, weiß Volker Hirt.
Jahrelang sprang Stefan Laie einem Sieg hinterher, war Dritter der Vierschanzentournee im vergangenen Jahr. Aufs Podium sprang er zuletzt am letzten Wochenende in Sapporo. Und jetzt endlich der erste Karrieresieg im Weltcup, und das ausgerechnet in Willingen. Jeder gönnte es ihm, seine Mannschaftskollegen ließen ihn hochleben, freuten sich mit ihm unter dem Jubel der gut 20.000 Zuschauer. 5. Karl Geiger, die anderen Deutschen kamen nicht unter die besten 20, schwamm drüber, denn der Willinger Laie gewinnt in Willingen.
Eigentlich habe ich insgeheim immer mit dem Podestplatz gehofft. Es war zwar letzte Woche erst mein 2. Podestplatz, aber ich wusste, dass ich in einer guten, beständigen Form bin, und mit dem notwendigen Selbstvertrauen und auch Biss habe ich es dann endlich heute geschafft.
Frankreichs Eissportverbandspräsident hat nach dem Bekanntwerden von Missbrauchsvorwürfen im Eiskunstlauf seinen Rücktritt angekündigt. Marcel Wagner.
Der Druck auf Didier Galagé war zuletzt täglich gestiegen.
Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu und auch der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, Denis Masséglia, hatten Geiler G. aufgefordert, zurückzutreten. Nach langem Widersetzen kam er dieser Forderung nun heute nach. Hintergrund ist ein Missbrauchsskandal, den die frühere Eiskunstläuferin Sarah Abitbol kürzlich öffentlich gemacht hat. Abitbol hatte in einem Buch erklärt, als Jugendliche von ihrem damaligen Trainer Gilles Barrière sexuell missbraucht worden zu sein. Barrière hat die Vorwürfe mittlerweile eingeräumt und sich bei Abitbol entschuldigt. Weitere ehemalige Eiskunstläuferinnen erhoben danach ähnliche Vorwürfe gegen weitere Trainer in Frankreich. Didier Geiler-Gay hatte immer wieder betont, sich in seinen rund 20 Jahren als Verbandschef nichts habe zu Schulden kommen lassen. Nach seinem Rücktritt erklärte er heute, der Skandal habe eine gute Seite, nämlich, dass er einige Opfer dazu bewegt habe, ihre Stimme zu erheben.
Berichtete aus Paris Marcel Wagner. Und in Leverkusen ist die zweite Halbzeit angepfiffen worden. Gegen Dortmund immer noch 2:2, 48 Minuten sind rum. Platz 5 bei der letzten Europameisterschaft. Das war zwar nicht ganz das, was sich der Deutsche Handballbund ausgerechnet hatte, aber in der nun anstehenden Olympiaqualifikation sollte auf jeden Fall Bundestrainer Christian Prokop eigentlich die DHB-Auswahl erfolgreich nach Tokio bringen. So jedenfalls das klare Bekenntnis des DHB-Vorstands Axel Kromer auch bei uns im Programm. Jetzt aber die Kehrtwende, die den Bundestrainer und wohl auch manche Nationalspieler völlig kalt erwischte. Prokop wurde entlassen und als sein Nachfolger der Isländer Alfred Gíslason vorgestellt. Also der Kandidat, der von DHB-Vizepräsident Uwe Schwenker schon öfter ins Spiel gebracht worden war, aber gegen den von DHB-Vize Bob Hanning gestützten Prokop lange keine Chance hatte. Jetzt also hat sich offenbar nach der EM-Analyse die Einschätzung von Prokops Leistung und damit vielleicht auch das Machtverhältnis im DHB-Präsidium verschoben. Darüber habe ich mit DHB-Vize Schwenker vorhin gesprochen, der auch Präsident der Handball-Bundesliga ist. Zunächst habe ich Uwe Schwenker gefragt, was letztlich ausschlaggebend dafür war, dass Christian Prokop gehen musste.
Also letztendlich ausschlaggebend war, dass man natürlich auf einmal und plötzlich die Alternative für Christian Prokop hatte, nämlich in dem für einen gewissen Zeitraum, für in einem kleinen Zeitfenster Alfred Gíslason zur Verfügung stand. Das war der absolut ausschlaggebende Punkt.
Aber wenn man mit Christian Prokop zufrieden gewesen wäre, insgesamt in der Nachbetrachtung und Analyse der EM, hätte man ja gar nicht nach einer Alternative suchen müssen.
Genau, also da gab es natürlich latent immer wieder Probleme, das muss man sagen. Also Christian Prokops Auftritt von Anfang an war sicherlich etwas unglücklich, ist natürlich auch überall so entsprechend wahrgenommen worden, natürlich auch von den Medien wahrgenommen worden. Er hat sich dann sicherlich weiterentwickelt, mit der Mannschaft weiterentwickelt. Das große Problem war von vornherein, dass man hier natürlich keinen versierten Trainer an der Seitenlinie hatte, sondern einen Trainer, der sich selber immer noch weiterentwickeln wollte und musste. Und mit ihm zusammen wollte man einfach eine Mannschaft entwickeln. Und vor dem Hintergrund gab es natürlich immer wieder ein bisschen Unruhe und ein bisschen Unzufriedenheit mit dem Coaching von Christian Prokop. Letztendlich war es dann eine ordentliche EM mit Platz 5, nichts Überragendes, aber eine ordentliche EM, auch vor dem Hintergrund, dass man natürlich etliche verletzungsbedingte Ausfälle hatte. Aber in der Nachbetrachtung und in der Analyse hat man dann overall nochmal geguckt, wie sind eigentlich die letzten Jahre gelaufen, wie ist die Zukunftsperspektive, wie ist eigentlich die Zusammenarbeit mit der jetzigen Mannschaft, wo gibt es Alternativen, ist eine Alternative jetzt vorhanden und steht sie möglicherweise dann in Zukunft nicht mehr zur Verfügung. Und da war urplötzlich dann eigentlich auch die Möglichkeit, auf Alfred Gíslason zurückzugreifen.
Sie haben ja gesagt, dass Sie als Einziger mit Alfred Gíslason in Kontakt gestanden haben und entsprechend auf der Präsidiumssitzung am Montag informiert hätten, dass Gíslason auch mit Russland in Kontakt stehe und deswegen eine Entscheidung des DHB schnell fallen müsse. Wie sehr hat dieses Ultimatum die Diskussion der Präsidiumsmitglieder bestimmt?
Ja, also ich gehe mal davon aus und so war auch meine Wahrnehmung da, dass das natürlich einen gewissen dynamischen Prozess nochmal in Gang gesetzt hat und dass man bei der Analyse auf einmal diesen Punkt auch entscheidende Bedeutung zugekommen ist und dass man letztendlich in einer sehr kontrovers und aber auch konstruktiven Diskussion dann letztendlich im Präsidium zu dem Entschluss gekommen ist. Also diese Chance dürfen wir uns jetzt nicht entgehen lassen. Also hier müssen wir auf jeden Fall nochmal in Gespräche einsteigen. Und ich hatte eigentlich und habe natürlich seit vielen Jahren Kontakt zu Alfred Gíslason, wusste aber auch erst an dem Wochenende davon, dass er sich in Moskau befand, um letztendlich mit den Russen da in intensiven und engen Gesprächen zu sein.
Sie würden also nicht widersprechen, wenn man Sie als treibende Kraft hinter dem Bundestrainerwechsel bezeichnen würde?
Ich weiß nicht, ob ich treibende Kraft war, aber ich habe sicherlich den entscheidenden Impuls in die Diskussion eingebracht. Und letztendlich bin ich auch nur einer von 10 Präsidiumsmitgliedern. Also das ist einfach letztendlich so. Aber ich denke einfach schon, den entscheidenden Kick und den entscheidenden Impuls habe ich insofern gegeben, als ich dann nochmal von dieser Möglichkeit berichtet habe, die aber auch nur jetzt und nur für diesen kurzen Zeitraum zur Verfügung stand als Alternative.
Noch 2018 hatte sich ja DHB-Vize Bob Hanning mit seinem Kandidaten Prokop als Bundestrainer auch gegen Sie mit durchgesetzt. Haben Sie sich diesmal vorher der Unterstützung für Gislason in der Liga und im Verband versichern können?
Überhaupt nicht. Also ich habe überhaupt in keinster Weise irgendwie versucht, Stimmung zu machen, sondern habe einfach nur nach der Analyse von Christian Prokop innerhalb des Präsidiums letztendlich noch von dieser Möglichkeit berichtet, aber im Vorfeld auch in keinster Weise mit niemandem aus dem Präsidium über diese Möglichkeit gesprochen. Also insofern war es dann trotzdem letztendlich eine, ja, keine leichte, aber eine deutliche Entscheidung. War für mich aber auch ein Zeichen dafür, dass letztendlich eine Vielzahl von Präsidiumsmitgliedern nicht so ganz glücklich waren, respektive natürlich mit Alfred Gislason an der Seite eine bessere Perspektive für den deutschen Handball gesehen haben.
Und inwieweit haben Sie die Nationalspieler im Vorfeld mit eingebunden? Denn gerade die Kieler Nationalspieler Wolf, Pekela, Weinhold, Wiencheck, die kennen den neuen Bundestrainer ja sehr gut.
Die sind in keins, also es sind überhaupt keine Spieler eingebunden worden. Ich sage mal, in diesem Falle gab es auch keine zwischenmenschlichen Probleme wie 2018 nochmal, als man auf die Spieler zurückgegriffen hat. Hier war es letztendlich eine Entscheidung des Präsidiums. Ich habe im Nachgang allerdings auch auf Bitten des Präsidiums mit den Kieler Spielern gesprochen, respektive sie informiert, und die haben sich natürlich durchaus professionell, aber auch positiv über die Zusammenarbeit mit Alfred Gislason geäußert.
Bob Hanning hatte sein sportliches Schicksal ja immer an das des Bundestrainers Prokop geknüpft. Jetzt betont er, trotz Prokops Entlassung bis 2021 DHB-Vize bleiben zu wollen. Kann das als vermeintlich Unterlegener funktionieren?
Ach, ich weiß nicht, ob er da Unterlegener war. So weit würde ich eigentlich gar nicht gehen. Also es war jetzt auch hier kein Wettstreit zwischen Bob Hanning oder mir. Es war jetzt einfach nur, dass man eine gewisse, ja, ich sag mal, Philosophieänderung, wäre es denn wirklich jetzt geeignet, um zukünftig erfolgreich für den deutschen Handball an der Außenlinie zu stehen? Und das hat natürlich eine Diskussion entfacht, an der letztendlich, ich sag mal, zugunsten Alfred Gislasons entschieden worden ist. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sehen, ob das Bob da unterlegen war. Also es ist eine demokratische Entscheidung gewesen und das war jetzt kein Zweikampf zwischen zwei Vizepräsidenten.
Wie bewerten Sie denn jetzt aus Sicht des Ligapräsidenten, Sie sind ja auch Präsident der Deutschen Handball-Bundesliga, das Auftreten von Bob Hanning während der Europameisterschaft?
Ja, ich kenne Bob natürlich auch und das würde schon ein abendfüllendes Programm sein. Also ich habe gestern natürlich in der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, also man bekommt Bob natürlich nur in Gänze und man bekommt ihn nicht nur in Ausschnitten. Und man darf aber auch nicht vergessen, was er wirklich in der Vergangenheit geleistet hat, um jetzt die Gegenwart beurteilen zu können. Und Bob war ja vor 5-6 Jahren sicherlich als Dynamo und als Motor die treibende Kraft, um den DHB, der damals nicht ganz so glänzend dargestanden hat, in eine bessere Situation zu bringen. Er hat also Visionen aufgelegt, auch mit der Agenda 2020, auch mit Olympia 2020, die uns natürlich alle schon entsprechend nach vorne gebracht hat. Und das darf man bei der Bewertung der Gesamtsituation nicht ganz außer Acht lassen.
Aber mit der Position und der Rolle, ich sag mal, aus der zweiten oder in der zweiten Reihe, hat er ja nicht so ganz viel Erfahrung.
Nein, das ist sicherlich so. Unter vier Augen kann man gerne und gut auch mal mit ihm reden. Aber manchmal ist es, wenn eine Sache zu extrem wird, dann wird sie natürlich oftmals auch schnell kontraproduktiv. Und das eine oder andere überzieht er sicherlich.
Welche finanziellen Herausforderungen kommen jetzt eigentlich auf den DHB zu, der sich ja jetzt zwei Bundestrainer leisten muss?
Also ich sag mal, da ist der Deutsche Handballbund mittlerweile gut aufgestellt. Das wird man entsprechend auch verkraften können. Jetzt muss man natürlich mal gucken. Im Moment ist Christian Prokop freigestellt. Inwieweit er auch anderweitig wieder in eine andere Position kommt als Bundesliga-Trainer in etwa, das werden wir jetzt abwarten müssen. Aber zumindest wird es den DHB nicht finanziell in die Knie zwingen.
Obwohl dann sozusagen das doppelte Gehalt fällig wird für den jetzt entlassenen Prokop und auch den neuen Bundestrainer.
Ja. Aber das wird trotzdem den DHB nicht über Gebühr belasten. Zumindest ist er darauf vorbereitet.
Mit Gislason haben Sie gesagt, erhoffen Sie sich eine andere Spielphilosophie. Wie genau soll die denn aussehen?
Also man muss natürlich gucken, wir gehören im Moment sicherlich nicht zu den Top 4 Nationen in der Welt, aber wir sind sicherlich gut bestückt mit einer Mannschaft, die absolut auf Augenhöhe mit vielen anderen Nationen auch spielen kann. Wir haben nicht den Unterschied Spieler wie andere Nationen mit Sargosen, die Norweger oder Duvinjak, die Kroaten oder Mikkelhansen, die Dänen, aber da macht es vielleicht manchmal auch einen Unterschied, ob man an der Außenlinie einen nicht so erfahrenen Trainer hat oder ob man einen sehr charismatischen Trainer hat, der über 100 Spiele beispielsweise an der Außenlinie in internationalen Wettbewerben gemacht hat. und der über viel Erfahrung und Reputation verfügt. Und das ist manchmal der Unterschied. Das ist die Stellschraube, um auf Augenhöhe manchmal mit einem Tor zu gewinnen und nicht mit einem Tor zu verlieren.
Allerdings ist die Zeit knapp für eine andere spielerische und taktische Ausrichtung des Teams. Nur 2 Monate vor der Olympia-Qualifikation jetzt dieser Wechsel. Wie groß ist das Wagnis?
Ja, das ist natürlich auch eine Diskussion gewesen, die wir sehr ausführlich im Präsidiumskreis diskutiert haben. Letztendlich ist es aber immer das Problem, dass man oftmals dann dazu neigt, zwischen zwei Übeln das kleinere zu wählen. Und wir haben uns letztendlich dann entschieden, einfach mal zu gucken, wo ist denn wirklich aus unserer Sicht mittel- und langfristig die bessere Perspektive. Und die lag dann für die Entscheidungsträger auf Seiten von Alfred Kieslerson, sodass wir uns letztendlich dann dafür entschieden haben. Und ich glaube, da kommt man auch in einen besseren Flow.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im internationalen Konkurrenzkampf nur ein erfahrener, ausgebuffter und auch gut vernetzter Trainer bestehen kann und dass das Experiment, auf einen jungen, weniger erfahrenen Trainer zu setzen, gescheitert ist?
Also ich will nicht sagen, dass es nur so ist, aber aus meiner Sicht sind natürlich die Chancen deutlich besser, in der Außenlinie auch wirklich einen erfahrenen Trainer zu haben, der über entsprechende Reputation verfügt.
Kurzfristig lautet das Ziel, die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele jetzt in Tokio im August 2020. Und wie lautet das Ziel dann für die Sommerspiele selbst?
Ja, also das kurzfristige Ziel ist, wie Sie eben genannt haben, natürlich erstmal die Olympia-Qualifikation und dann muss man gucken, wie die Auslosung ist und natürlich erfolgreich so gut wie möglich abzuschneiden. Das ist, glaube ich, gar keine Frage.
Was heißt so gut wie möglich?
Also es wäre schön, wenn wir um eine Medaille mitspielen würden.
Sagte hier im Deutschlandfunk der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes Uwe Schwenker, der zugleich auch Präsident der Handball-Bundesliga ist. 50 Jahre, so lange hat Handball-Bundesligist GWD Minden in der Kamperhalle gespielt. Zum Ende des letzten Jahres musste die Halle aber geschlossen werden. Mangelnder Brandschutz, hieß es, sei der Grund dafür. Weil es in Minden noch keine Ersatzhalle gibt, musste die GWD mitten in der Saison zum Rivalen nach Lübbecke, 20 Kilometer weiter entfernt, umziehen. Und das schmerzt die Seele der Mindener Fans, aber auch den Geldbeutel des Vereins. Und zwar so sehr, dass sogar die Zukunft in der ersten Liga gefährdet sein könnte. Johannes Holbein berichtet über diese Entwicklung.
Die letzten Kisten sind gepackt. Wimpel, Fotos, Pokale, alles muss raus aus dem Fantreff im Keller der Kamperhalle.
Die Kamperhalle ist grün-weiß, GWD, wir haben hier gelitten. Wir sind immer mit Leidenschaft, mit Herzblut hier gewesen und natürlich auch den oben bei den Spielen. Und wir haben Abstiege mitgemacht, wir haben wieder Aufstiege aus der zweiten Liga mitgemacht hier in der Kamperhalle. Und das ist einfach jetzt weg.
Frank Wenzlawski geht seit den 80ern in die Halle. Den Fantreff hat er als Vorsitzender des Fanclubs gemeinsam mit den anderen Mitgliedern bewirtschaftet. Fans und Spieler haben sich hier nach den Spielen ausgetauscht. Manchmal sind sogar Gästefans auf ein Getränk vorbeigekommen. Jetzt müssen Wenzlawski und die anderen ins rund 20 Kilometer entfernte Lübbecke zum Kreisrivalen TuS N-Lübbecke. Ob es dort einen Fantreff oder überhaupt einen Fanstand geben wird, wissen die Fans nicht. Sie sind wütend über die Schließung der Halle und fühlen sich im Stich gelassen von Politik und Verwaltung.
Unfassbar, wie das alles gelaufen ist. Und wir sind auch wahnsinnig enttäuscht, dass hier eben, haben wir so den Eindruck, auch keine Hilfe kam, irgendwie um diese Halle noch übergangsweise zu nutzen.
Ein TÜV-Gutachten habe im vergangenen Jahr laut Landrat Ralf Niermann gezeigt, dass die Halle wesentliche Brandschutzmängel habe. Deshalb hat der Kreis als Betreiber die Halle geschlossen.
Zu dieser Entscheidung stehen wir, sie ist richtig. Es wäre unverantwortlich gewesen, die Halle über den 1. Januar hinaus am Netz zu halten.
Eine Teilsanierung, wie sie einige Fans fordern, hätte laut Landrat rund 10 bis 12 Millionen Euro gekostet. Der Kreistag hat sich dagegen entschieden, weil er das Geld lieber in ein neues Sportzentrum investieren will, in dem Breiten- und Schulsport betrieben werden kann.
Im Übrigen hat auch der Geschäftsführer von GWD Minden immer unmissverständlich erklärt, dass auch für ihn die Kamperhalle längerfristig keine Zukunft als Bundesliga-Heimspielstätte für GWD hat. Und dies hat sicherlich auch den Meinungsbildungsprozess innerhalb der Kreispolitik dann ein Stück weit auch dahingehend mit beeinflusst.
Langfristig hofft GWD-Geschäftsführer Markus Kalusche auf eine Multifunktionshalle, die die Stadt mit Unterstützung unter anderem vom Kreis in Minden bauen will. Bis dahin wollte Kalusche aber die Kamperhalle nutzen. Dass sie so schnell schließen musste, habe ihn dann doch überrascht.
Wir haben im Jahr 2018 im Sommer einen 3-Jahres-Mietvertrag mit dem Kreis geschlossen. Da stand von den Problemen, die in der Kamperhalle waren, technischer Natur, brandschutztechnisch, war überhaupt nichts erwähnt davon.
Zu Vertragsinhalten will sich Landrat Niermann nicht äußern. Dass Kalusche nichts von einer möglichen Schließung wusste, bezweifelt er aber.
Wir haben zeitnah nach dem Feststand dass ein Betrieb der Kamperhalle über den 31.12. nicht möglich ist, habe ich dann auch den Geschäftsführer von GWD Minden informiert. Dies traf auch GWD Minden keineswegs plötzlich, weil auch durch Vorgespräche GWD Minden auch bekannt war, dass es nunmehr mit dem weiteren Betrieb der Kamperhalle über das Jahr 2020 hinaus schwierig werden würde. Also ich wundere mich darüber, wenn dann davon gesprochen wird, dass dies überraschend gekommen sei.
Bei allen Kontroversen ist eines klar. GWD Minden spielt jetzt erstmal in Lübbecke beim Kreisrivalen. Und das macht dem Geschäftsführer Sorgen. Die Halle in Lübbecke ist kleiner als die Kamperhalle. Deshalb nimmt der GWD für ein Heimspiel weniger Geld durch Ticketverkäufe ein. Außerdem muss der Verein die Halle für jedes Heimspiel neu herrichten. Die Werbung des Rivalen TuS N Lübbecke, der auch in der Halle spielt, überdecken, die eigene platzieren und nach dem Spiel alles wieder wegpacken. Hinzu kommt, dass es für einige Sponsoren unattraktiv sei, in Lübbecke zu werben. Auch wegen der Rivalität.
Das ist, können Sie wie Schalke und Dortmund vergleichen. Ja? Also sagen Sie dem Schalke-Fan, die machen die Veltins-Arena zu, du musst jetzt 7 Jahre in Dortmund spielen. Ich sage es Ihnen, das würden die keine 7 Jahre überstehen. So ist es bei uns. Also es gibt eine sehr hohe Emotionalität und Rivalität und die spiegelt sich hier wieder.
Kalusche rechnet damit, dass nach der nächsten Saison ein 6-stelliger Geldbetrag in der Kasse fehlen wird. Bei einem Gesamtbudget von etwas mehr als 4 Millionen Euro. Geld, das für neue Spieler fehlen könnte. Und für die, die da sind, ist die Situation auch eine Belastung. Derzeit muss der GWD in 4 verschiedenen Hallen trainieren, weil keine das bietet, was die Kamperhalle geboten hat. Kraftraum und Sprintstrecken. Deshalb will Kalusche es unbedingt vermeiden, lange in Lübbecke zu spielen. Bis die geplante Multifunktionshalle steht, kann es aber Jahre dauern. Der Verein plant eine Übergangshalle.
Sollten wir uns nicht gelingen, glaube ich, werden wir erhebliche Einbußen im Sponsoring erleben. Also wir werden dann, wenn das passieren sollte, sicherlich über 2-3 Jahre die Wettbewerbsfähigkeit für die erste Bundesliga verlieren.
Die Übergangshalle könnte in Minden oder im naheliegenden Porta Westfalica aufgebaut werden. Sie soll auch für andere Veranstaltungen genutzt werden. Kalusche hofft deshalb auch auf die Unterstützung von Stadt und Kreis. Michael Jecke, der Bürgermeister der Stadt Minden, hat aber bereits angedeutet, dass der GWD nicht mit viel Geld von der Stadt rechnen könne. Und auch Landrat Ralf Niermann macht keine Hoffnung.
Über eine Tempus-Arena ist jedenfalls mit Kreis und Stadt seitens GWD Minden bisher nicht offiziell besprochen worden, beziehungsweise wenn es um die finanzielle Beteiligung geht. Nach allem, was ich gehört habe, sind Kreispolitiker nach meiner Kenntnis zu einer solchen finanziellen Unterstützung nicht bereit. Und das ist dem Geschäftsführer von GWD Minden auch bekannt.
Der GWD prüft, ob das Projekt machbar ist und wer für die Finanzierung in Frage komme. Bis zur Saison 2021-22 will Kalusche mit dem GWD wieder nach Minden oder in die Nähe kommen.
Soweit der Beitrag von Johannes Hohlbein. Und in diesem Moment, in der 64. Minute, geht Dortmund in Leverkusen mit 3:2 in Führung. Ob das Tor von Guerrero zählt, trage ich gleich noch nach. Vorhin ist nämlich ein Treffer aberkannt worden per Videobeweis. Aber hier scheint der Treffer gültig zu sein. 3:2 führt Dortmund in Leverkusen. Die Sommerspiele der Special Olympics, also die Spiele für Menschen mit einer geistigen Behinderung, finden in 3 Jahren in Berlin statt. Bei der offiziellen Vorstellung der gastgebenden Hauptstadt 2023 war in der vergangenen Woche auch eine internationale Athletendelegation dabei. Ihr Athletensprecher ist Nyasha Derera, ein Leichtathlet aus Simbabwe. Niklas Potthoff hat ihn am Rande der Veranstaltung getroffen.
Fotos mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, ein lockeres Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Nyasha Derera ist mittendrin. Er ist der internationale Athletensprecher der Special Olympics. Und zusammen mit einer Delegation Ende Januar in Berlin.
Es ist fantastisch, dass man uns Athleten die Möglichkeit gibt, eine Rolle bei der Planung der Special Olympics in Berlin zu spielen.
Dass er in die Planung des Sportgroßereignisses einbezogen ist, für den Mann aus Simbabwe alles andere als selbstverständlich. Im Alter von 2 Jahren verliert er seine Mutter. Seinen Vater lernt er nie kennen. Lange Zeit lebt er bei seiner Großmutter und wird als Kind in der Schule stigmatisiert und gedemütigt. Nyasha ordnet sich selbst als Mensch mit geistiger Einschränkung ein. Er zeigt als Kind früh Schwierigkeiten, sich mit seinem Verhalten in seine Umwelt einzufügen. Daraufhin wird er in Simbabwe offiziell als crazy, als verrückt eingestuft, in eine spezielle Klasse gesteckt und von Freunden isoliert. Er fängt an, Sport zu treiben und läuft. Doch schon nach dem ersten Rennen ziehen ihn die Mitschüler auf, erzählen ihm, er sei zu nichts zu gebrauchen. Doch Ñaša de Herrera motiviert das. Er will allen zeigen, dass er es schaffen kann. Er trainiert fast täglich, für Kurz-, Mittel- und sogar Marathonläufe. Als in Simbabwe 2012 zum ersten Mal ein Special Olympics Sportprogramm eingeführt wird, erhält auch Ñaša de Herrera an seiner Schule die Möglichkeit, am inklusiven Sport teilzunehmen. Sportler mit und ohne geistige Einschränkung trainieren gemeinsam. Er ist hoch motiviert und von Beginn an dabei. Für ihn ein radikaler Einschnitt in sein Leben.
Ich habe angefangen, weil ich isoliert war. Ich wurde diskriminiert, hatte keinen Platz, wo ich hingehöre. Bei den Special Olympics wurde ich akzeptiert und geliebt. Mir wurde die Chance gegeben, als Athlet anzutreten.
Ñaša de Herrera ist gut. Er bricht Rekorde. Auf nationaler Ebene holt er 24 Medaillen, davon 17 Mal Gold. Der sportliche Höhepunkt folgt 2015 bei den Special Olympics in Los Angeles. Hier gewinnt er im 400-Meter-Lauf eine Bronzemedaille. Seine geistige Einschränkung merkt man ihm im Gespräch nicht an. Durch seine Rolle als Athletensprecher hat er spezielle Schulungen erhalten. Er ist selbstbewusst, kann mit Worten umgehen und mit Argumenten seinen Standpunkt klar machen. Ñaša hat große Ziele. Er will sich weltweit für Inklusion einsetzen. Startpunkt dafür ist, als er 2018 als erster Athlet aus Simbabwe zum weltweiten Botschafter der Special Olympics wird, im Alter von 21 Jahren. Vom ersten Rennen in Simbabwe über die Bronzemedaille bei den Spielen realisiert er, was die Special Olympics ihm ermöglicht haben.
Es war nicht irgendein Moment, es war ein lebensverändernder Moment. Er hat mich zu einer selbstbewussten Person und Sprecher dieser Bewegung werden lassen. Ja, lebensverändernd.
Darüber hinaus ist er auch offizieller Gesundheitsbotschafter der Special Olympics. In kurzen Online-Clips gibt er anderen Athleten Tipps. Wie schützt ihr euch an Wettkampftagen vor knallender Sonne? Wie wascht ihr euch richtig die Hände, damit ihr euch nicht mit Krankheiten infiziert? Er will auch über den Sport hinaus den Athleten mit geistiger Einschränkung helfen.
Für Menschen wie mich ist es nicht leicht, einen Job zu bekommen. Wir haben auch Probleme, die richtige Gesundheitsvorsorge zu kriegen, wenn wir zum Beispiel in eine Klinik gehen. Deshalb kämpfe ich für Chancengleichheit für jeden in der Welt.
Die Athletensprecher der Special Olympics bekommen Medien- und Sprechtraining, nehmen an den Zeremonien teil. Doch die anstehenden Sommerspiele in Berlin 2023 sind die ersten, die aktiv von den Athleten mitgestaltet werden. Ñaša ist nicht nur auf den Fotos bei den Treffen zu sehen, er spricht mit Politikern und Sportverbänden. Tim Shriver, Vorsitzender der Special Olympics seit über 20 Jahren, erlebt so in Berlin einen Moment, den er als absoluten Höhepunkt seiner Arbeit beschreibt.
I would say today.
Ich würde sagen, heute, als ich Ñaša zugeschaut habe bei seiner Rede vor den Bundestagsabgeordneten. Es gibt so viele Momente, bei denen ich das Gefühl habe, etwas gesehen zu haben, was ich vorher nicht gesehen habe.
2023 könnte Ñaša de Herrera in Berlin auch noch als Athlet antreten. Doch sein Fokus liegt auf anderen Dingen.
Meine Hauptaufgabe sehe ich darin, mich bei den Spielen einzusetzen. Für all die anderen Athleten, die diskriminiert, stigmatisiert und misshandelt werden auf der ganzen Welt. Für jemanden, der nicht die Chance hatte wie ich, der zurückgelassen wurde. Die Special Olympics in Berlin sind eine weitere Möglichkeit, Athleten zu entdecken, die das erleben, was ich erlebt habe.
Ñaša de Herrera hat sich seinen Traum erfüllt. Aus dem als verrückt bezeichneten kleinen Jungen in Simbabwe ist ein Vorbild geworden für viele Menschen mit geistiger Einschränkung auf der ganzen Welt. Sein nächstes Ziel? Er will eine Universität besuchen. An einigen Hochschulen gibt es spezielle Angebote für Menschen mit geistiger Einschränkung. Er will einen Abschluss machen und sich weiterhin für weltweite Inklusion einsetzen. Berlin ist für ihn erst der Anfang.
Und dieses Porträt war der letzte Beitrag dieser Sport am Samstag-Sendung mit Astrid Ravola Mikrofon.